Ich war 9 Jahre alt. Und in Ghana weiß ich auf jeden Fall, war ich in der 3. Klasse. Ich kam dann aber hierhin und habe dann in der 2. Klasse dann angefangen. Einfach, weil in der 2. Klasse noch der Förderunterricht ist, dass man vernünftig Deutsch lernen kann, dass man einfach die Sprache dann viel, viel schneller aufnimmt, wenn man dann mit Jüngeren zusammen ist und sich dann mit denen dann unterhält, weil die deutschen Kinder oder die Kinder, die dann schon hier sind, dann im Grunde auch noch nicht so viel gelernt haben, dass sie dann zu weit entfernt sind vom Wissensstand her. Meine Mutter hat damals in Bochum-Werne gewohnt. Bochum ist nicht so groß, klein, aber Werne war noch kleiner. Und ich, im Nachhinein, wenn ich so nachdenke, freut es mich, dass ich nach Bochum-Werne gekommen bin und nicht in irgendeine Großstadt oder in irgendeinem Großraum gelandet bin. Denn Bochum-Werne ist so ein schön gemütliches Zuhause. Da habe ich auf der Grundschule dann angefangen, also bin ich dann zur Grundschule gegangen. Und das Gute, ich weiß da gar nicht, ob ich das wirklich so bewerten kann, ist, dass da nicht viele Ausländer waren. Also ich war auf der Schule der einzige Schwarze sowieso. Türken waren vielleicht zwei, ein Inder, ein Asiate. Also wir waren ganz wenig Ausländer. Das heißt, die Fördergruppe ab der 2. Klasse war schon so, dass dass wir dann eine ganz kleine Gruppe waren, wo die Lehrerin dann mit uns dann schön viel Deutsch lernen konnte. Und das hat mir, glaube ich, schon geholfen, weil wenn ich so heutzutage sehe, wie Migrantenkinder zurechtkommen müssen, dann, also ist ja praktisch unmöglich. Wenn man mit zu 10 oder so alle aus der Türkei in einer Klasse ist, ist es doch ganz normal, dass man dann Türkisch sprechen wird oder dass man sich so ein bisschen abkapseln wird von den deutschen Kindern. Aber ich hatte die Möglichkeit gar nicht, mich von denen abzukapseln. Das heißt, ich musste mit denen, ich hatte zwangsläufig mit denen zu tun und das hat mir schon sehr geholfen. Jetzt waren ja lauter weißer Kinder in der Grundschule. Ich wurde sehr, sehr herzlich aufgenommen. Ich weiß noch, meine erste Schullehrerin, Frau Schrader, war eine ältere deutsche Dame, die wirklich sich intensiv um uns gekümmert hat. Und wie das halt so ist, die ganz alten Deutschen, entweder haben sie was gegen einen oder die lieben einen. Und diese Frau zum Glück hat mich sozusagen geliebt, obwohl ich schon sehr aufmüpfig, würde ich mal sagen, war. Dort in Ghana oder in Afrika ist es schon so ein bisschen aggressiver. Hier ist alles so liebevoll, alles so ruhig und alles so, ja. Und dort ist alles so ein bisschen aggressiver. Die Leute sind ein bisschen heiter, die gehen raus und insgesamt alles, was so wirklich dort passiert ist, viel intensiver, würde ich mal sagen. Dadurch kam es auch schon manchmal zu gewissen Problemen. In Ghana gab es noch die Prügelstrafe. Ich erinnere mich auch an viele Tage, wo ich wirklich in der Schule auch schon geschlagen wurde. Eine Sache ist auch, ich weiß noch, ich habe mal, es ist dann auch wirklich noch dieses Klischee, dass, ey, komm, hol du mal einen Stab damit oder hol mal einen Stock, dass du dann mit dem Stock, was du holst, auch wirklich verprügelt wirst. Und ich weiß einmal, da hatte ich, glaube ich, Hausaufgaben mehrmals nicht gemacht, kam dann zur Schule und wurde dann auch geschlagen und hatte dann auch ein paar Striemen dann auch auf dem Rücken. Und da erinnere ich mich auch an eine Situation mit meiner Mutter, als sie dann noch in Ghana war, dass sie mich dann geduscht hat und dann gesehen hat, dass ich auch ein paar Striemen dann auf dem Rücken habe. Und sie mich dann gefragt hat, ja, was ist passiert? Und ich dann gesagt habe, ach, gar nichts, das war nur in der Schule. Dann hat sie gefragt, was hast du denn gemacht, dass du, weil der Lehrer prügelt dich ja nicht ohne Grund. Und ich dann, ja, nix, nix, war nichts los, weil ich wirklich Angst hatte, das zu sagen. Und tatsächlich war es so, ich habe es gesagt, dass ich mehrmals die Hausaufgaben nicht hatte und von meiner Mutter dann auch die Prügelstrafe dann auch bekam. Denn jeder, also die Leute sind da schon damit einverstanden, dass der Lehrer die Kinder oder die Schüler züchtigt. Und im Nachhinein hatte ich anfangs doch einige Schwierigkeiten. Ich habe in der Schule, ich erinnere mich auch hier in Deutschland sehr genau an die erste Woche oder an die ersten Tage, wo man dann nach der Schule dann so einen riesen Garten oder einen riesen Hof hat mit einer Wiese, mit Klettergerüsten und sonst allem drum und dran, was es in Ghana gar nicht gibt. Draußen, ihr könnt einen Ball mitbringen und vielleicht zusammen spielen oder was, aber vielleicht stehen dann auch kleinere Tore da, wo ihr Fußball spielt, aber nicht, dass da Leute extra dafür arbeiten, dass sie in der Grundschule das kinderfreundlich hinbauen und dass die in der Pause schön spielen können, die Kinder. Das gab es da alles nicht. Und hier, weiß ich, haben wir gespielt und ich weiß ganz genau, habe ich einmal das Wort Neger dann von den Kindern gehört. ich wusste ja nicht, was die sprechen. Also Deutsch konnte ich ja nicht. Aber ich wusste, was Neger bedeutet. Ist auf jeden Fall eine Beleidigung. So wirklich die Geschichte dahinter, hinter dem Wort, wusste ich auch nicht. Aber ich wusste, Neger ist eine Beleidigung. Und ich war nun mal ein bisschen größer als die, weil ich ja auch in der dritten war und in der zweiten anfangen musste. Also habe ich das Kind dann auch sozusagen verprügelt. Also ich habe das Wort Neger gehört, habe mich umgedreht, direkt drauf zugegangen und auch wirklich sich damit auseinandergesetzt. Und solche Sachen sind schon einige Male passiert in der Schule, dass ich mich dann, was heißt geprügelt, das sind halt Kinder, wir sind 9 Jahre dann halt, oder ich war 9 und die 8 oder was. Also dass wir schon Ärgern in der Schule so hatten. Ich weiß auch, dass natürlich der Förderunterricht war auch, nachdem wir dann ganz normal Schluss hatten und die anderen Kinder nach Hause gehen durften, habe ich mich auch sehr, sehr oft mit der Lehrerin gestritten, warum ich noch länger da bleiben muss und alle anderen nach Hause gehen dürfen. Meine Mutter musste auch sehr oft zur Schule kommen, weil Emanuel das angestellt hat oder das angestellt hat. Daran erinnere ich mich sehr gut. Aber insgesamt war das halt so, entweder ich habe hier so viele Freiheiten gespürt, die ich in der Schule in Ghana nicht hatte, dass ich schon sehr, sehr, sehr aufmüpfig war. Ich glaube, ich habe auch einige Male wirklich die Lehrer beleidigt, weil dort wusste ich, der Lehrer kann mich schlagen. Hier kann er mir ja nichts tun. Also was soll er mir tun? Er wird dann meine Mutter hier hinrufen und fertig. Als ich in der Ende der 5 war, sind wir nach Dortmund dann gezogen. Und dann bin ich hier auf ein Gymnasium gewechselt. Und da waren eigentlich schon die gleichen Probleme. Nur da hatte ich einen, den ich heute auch noch kenne, auch in Ghana, ein älterer war. Der müsste jetzt so 31 sein. Der war dann auch auf der Schule und er war bis dahin der einzige Schwarze auf der Schule. Wo er war aber ein ganz anderer Typ. Also er ist hier geboren und kannte das von Anfang an, wie das hier ist. Und als ich dann dahin kam, ich kannte ihn so privat, weil er auch aus Ghana kam. Seine Mutter kannte meine Mutter dann dadurch, dass wir hier nach Dortmund gezogen sind. Und da habe ich mich sehr oft dann mit ihm dann irgendwie unterhalten. Aber letztendlich war das so, weil ich immer so, dass ich immer so einen kleinen Arschtritt brauchte, bis ich wirklich was getan habe. Bis zur 10 ging das alles immer so ganz locker. Auch die Schule, ich habe nie wirklich viel gelernt. War auch nie wirklich fleißig, was die Schule angeht, dass ich zu Hause mehr gemacht habe, als ich musste oder so. Und eher habe ich mich immer so auf Fußball. Ich habe immer Fußball gespielt, nach der Schule immer zum Training bin ich gefahren, habe mich mit meinen Fußballfreunden eher so getroffen. Und ab der 11 fing ich dann an, so ein bisschen nachzudenken. So. Und auf dem Gymnasium sind nun mal ja so ein bisschen gut situierte Leute oder Kinder, die dann auf dem Gymnasium sind. Und ich weiß noch, irgendwann mitten in der 11 saß ich dann da. Ich bin auch öfters morgens dann zu spät gewesen in der Schule. Und dann habe ich mich halt umgeguckt und habe so geguckt, ob ich die Kinder so privat kenne und was sie so privat machen, wie die Eltern dann so sind. Und plötzlich habe ich dann mich ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Weiß nicht, warum die deutschen Kinder halt ihr Abi machen wollen, weil das ganz normal bei ihnen in der Familie ist. Der Vater ist auch zur Schule gegangen, hat ein Limit vorgegeben, was so zu erreichen ist. Bei mir war das Limit ja leider nicht so hochgelegt, aber trotzdem habe ich mich so gefragt, was mache ich hier eigentlich mit den Kindern? Weil bei denen ist klar, was die hier machen, so. Aber was mache ich hier? Und zu der Zeit war das dann auch so, dass ich dann Fußball sehr, sehr intensiv betrieben habe und bei Arminia Bielefeld dann irgendwann gespielt habe. Und von Dortmund nach Bielefeld sind es auch wieder eine Stunde. Und da war ich 16, 17, da habe ich dann angefangen, nebenbei bei Footlocker zu arbeiten. Als Nebenjob. Und habe aber auch trotzdem 4-mal die Woche in Bielefeld Training gehabt. Das heißt, montags nach der Schule habe ich gearbeitet, dienstags, mittwochs, donnerstags, Freitag hatte ich Training nach der Schule, dann Samstag den ganzen Tag dann gearbeitet und sonntags hatte ich dann ein Spiel. Das heißt, so wäre ich intensiv daran interessiert gewesen, die Schule zu machen, wäre es schon schwierig gewesen. Und irgendwann konnte ich einfach nicht. Ich bin eine Stunde Fahrt immer zum Training und dann wieder zurück, war ich immer erst um 10 Uhr abends zu Hause. Und irgendwann hatte ich dann wirklich gar keinen Bock mehr auf die Schule. Dachte ich mir, boah, ich will nicht mehr. Das gab auch richtig Streit zu Hause. Aber ich wusste ja, hier in Deutschland ist sowieso, man ist sowieso im Recht, auch als Kind, wenn man das wirklich will, kann man alles durchsetzen, was man so will. Das heißt, ich bin dann eigentlich nicht mehr so zur Schule gegangen, mitten in der Elf, und habe dann gesagt, ich will Fußballer werden. Mein Problem war aber, dass ich mich auch für den Fußball nicht so wirklich gekümmert habe. Also ich habe mich auch nicht wirklich intensiv mit dem Fußball befasst, dass ich jetzt unbedingt Profi werden will und unbedingt jetzt was machen will. Ich glaube, ich habe es auch nur als Ausrede benutzt, um einfach nicht immer zur Schule gehen zu müssen. So. Und dadurch bin ich dann auch, nachdem ich in Arminia Bielefeld dann aus der U19 dann eigentlich kommen musste, habe ich dann gar nicht mehr Fußball gespielt dann für ein halbes Jahr. Habe dann einfach beim Laden dann in der Stadt dann auch gearbeitet, so auch nebenbei, und habe dann sozusagen nur noch gechillt, war dann nur noch mit Kollegen unterwegs. Und das Problem war, das war genau die Zeit, wo ich dann wirklich viel mehr mit schwarzen Jugendlichen zu tun hatte. Denn bis dahin so war ich eigentlich immer auf dem Gimmi, bin zur Schule gegangen, habe nur mit deutschen Kindern zu tun gehabt, war nur mit deutschen Kindern unterwegs, und plötzlich wollte ich eher cool sein, weil die Deutschen kamen und so, boah, die Kartoffeln sind so, und die anderen sind halt viel die cooleren Leute, die Deutschen sind voll ruhig und es ist immer langweilig mit denen. Und da habe ich halt die Leute, die ich so schon kannte, die Schwarzen, habe ich viel mehr mit denen auch so zu tun gehabt. Und das Ding ist aber, die Schwarzen, mit denen ich unterwegs war, die waren alle eigentlich im Grunde genommen 2 bis 5 Jahre älter als ich. Das heißt, die hatten nicht die Möglichkeit, die ich gehabt habe, dass ich auf dem Gymnasium war. Keiner von denen war auf dem Gymnasium. Die waren, wenn die Glück hatten, vielleicht auf der Gesamtschule oder so. Das heißt, es waren ganz andere Themen, mit denen man sich da befasst hat. Und das war für mich dann so das Interessante. So, boah, ist ja viel, viel cooler, mit denen rumzulaufen. Es macht ja voll Spaß, mit denen rumzulaufen. Wir sind dann in Diskotheken gegangen, haben uns dann mit Mädchen getroffen. Und das ist auf jeden Fall so viel, viel spaßiger, dann habe ich mir gedacht. Aber letztendlich habe ich dann 3 Jahre dann im Einzelhandel dann gearbeitet, und sogar da war ich auch eigentlich zu faul, weil ich hatte ja eigentlich nichts zu tun, habe aber trotzdem keinen festangestellten Job dann angenommen, sondern nur nebenbei, dass ich dann auch viel schön Zeit hatte, um chillen zu gehen oder irgendwie sonst was zu machen. In der Zeit ist dann mein Schwager mit meiner älteren Schwester dann nach Frankfurt gezogen, weil er sein Studium dann beendet hatte in Dortmund und musste aber auch 1 Jahr lang suchen, bis er dann bei Siemens in Offenbach dann einen Job gefunden hat, halt als Ingenieur. Und irgendwann kam er dann zu mir und meinte, ey, hör zu, Emanuel, ich weiß, du bist kein blöder Junge, willst du nicht zu uns nach Frankfurt kommen, um einfach mal von deinen Freunden wegzukommen, um einfach mal was Vernünftiges zu machen? So. Ich habe es mir lange überlegt, wusste schon, boah, scheiße, jetzt kannst du nicht mehr so viel chillen, weil du bist bei denen zu Hause, kannst du nicht sagen, ich bin draußen, ich mache dies, ich mache jenes. Und mein Schwager war aber eigentlich auch nie so ein strenger Typ, aber dadurch, dass er dann in der Kirche ja auch bei uns Pastor war, war das schon wieder was anderes. So musste man sich schon so mit der Sache so auseinandersetzen. Ich habe mich dann aber doch entschieden, dann zu denen zu ziehen nach Frankfurt. Bin dann dahin. Es war auch nicht so, dass mein Schwager mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, ich bring dich dahin oder ich bring dich dahin. Er hat mir nur gesagt, das Beste für dich wäre, wieder die Schule zu Ende zu machen, dein Abi zu machen. Und bei denen in Frankfurt habe ich dann mir die Möglichkeiten dann halt gesucht, wie ich das mache, und habe mich dann auf einer Schule dann angemeldet, wo ich dann halt mein Abi machen konnte. Das Ding war aber, ich wollte unbedingt aber auch noch Fußball spielen und nebenbei dann trotzdem noch ab und zu zum Training, damit ich halt nicht die ganze Zeit bei dem zu Hause bin und mit ihm halt über Kirche mich unterhalten muss und er den Pastor dann halt die ganze Zeit raushängen lassen kann. Und irgendwie auf einer normalen Schule, ich weiß nicht, habe ich mich dann auf einem Internat dann angemeldet. Also das waren, die Hälfte der Schüler war auf dem Internat und die andere Hälfte kam auch so zur Schule. Und das war eine adventistische Schule. Also da war auch dieser Bezug zur Kirche und so, war auch da. Da habe ich dann wieder angefangen, die Elf dann zu machen. Da habe ich mich dann auch hingesetzt und habe mir dann so Gedanken gemacht. Und bin dann wieder nach Dortmund gezogen. Habe mich dann in Dortmund auf dem Westfalenkolleg angemeldet, wo man ja auch sein Abi nachmachen kann. Aber das nennt sich so Erwachsenenbildung oder Erwachsenenausbildung. Und hier in Dortmund waren mir auch die Möglichkeiten, so ein bisschen freizeitmäßig wieder mit meinen Freunden ein bisschen unterwegs zu sein oder mich entscheiden zu können, ob ich will oder nicht, war mir dann doch ein bisschen angenehmer. Bin dann auch wieder hier hingezogen nach Dortmund. Und letztendlich habe ich dann in Dortmund auf dem Westfalenkolleg dann mein Abi dann zu Ende gemacht und habe mich dann an den Unis beworben und bin jetzt ja am Studieren dann, Energiewirtschaft. Ich hatte mich eigentlich für BWL eingeschrieben, dass ich unbedingt BWL studieren wollte, um einfach später mein eigenes Unternehmen vielleicht in Ghana führen zu können, weil ich sehe das wirklich so. Das sind auch wieder so eine ganz eigene Theorie. So, wirklich, wenn man so sieht, so wenn Leute davon reden, so vom Tellerwäscher zum Millionär oder irgendwie, dass man von ganz unten nach ganz oben kann, denke ich, ist es in Deutschland eigentlich nicht mehr möglich. Denn die Kinder, die ich sehe, die wirklich was, also aus der Familie was haben, Geld haben oder auch irgendein Unternehmen oder was, da sind nicht sie dafür verantwortlich oder ihre Eltern, sondern ihre Großeltern. So dass ich sehe, dass die Großeltern was damals geschafft haben, dass sie immer noch davon sich ernähren können, dass sie sagen, wir haben jetzt ein Unternehmen oder wir führen dieses und dieses Unternehmen. Aber so, dass man hier in Deutschland studiert hat und dann irgendwo das Glück hat, zu irgendeinem Managerposten oder irgendeine Führungsrolle zu übernehmen, sehe ich nicht. Also ich sehe schon, ich erkenne an, man kann hier viel machen, man kann gute Jobs kriegen, gut arbeiten, dass man sagt, ich verdiene gut, ich kann mich davon ernähren, ich kann eine Familie davon ernähren, ich muss mir keine Sorgen machen. Aber so, wenn diesen Traum, den ich zum Beispiel habe, dass ich sage, ich bin irgendwann mein eigener Chef oder dass ich irgendwas mache, sehe ich nicht in Deutschland. Ich habe mal geguckt, so als Einstiegsgehalt in der Energiewirtschaft kann man schon mit 3.500 Euro rechnen, was sehr, sehr viel Geld ist. Aber letztendlich habe ich keine Aufstiegsmöglichkeiten. Ich kann nicht sagen, irgendwann habe ich mein eigenes einen eigenen Konzern, wo ich das dann leiten kann oder sowas. Und die Möglichkeit sehe ich aber in Ghana. Denn ich denke, wenn man hier studiert hat, und vor allen Dingen das, was ich jetzt mache, kann man dort sehr, sehr viel machen. Auch so außerhalb in anderen Branchen kann man sich was Eigenes aufbauen dort, weil alles halt im Kommen ist. Dort wird alles neu aufgebaut. Alle Ideen, die man hat, kann man dort verwirklichen, meiner Meinung nach, wenn man nur das nötige Kleingeld hat. Niemand will hier nach Deutschland kommen und immer noch als der Afrikaner hier rumlaufen, wahrgenommen werden. Das ist manchmal ein bisschen paradox, wenn man das so sieht, weil der Deutsche, wenn er den Afrikaner sieht, findet es schon interessant, so ein bisschen einen anderen Menschen zu sehen und ein bisschen was mit eine fremde Kultur auch kennenzulernen. Aber dennoch gibt es Vorbehalte, wenn der Deutsche erkennt, dass der Afrikaner nicht der moderne Mensch ist. Und der Afrikaner oder wir möchten natürlich auch nicht, dass jetzt der Deutsche mit dem Finger auf einen zeigen kann und sagen kann, er ist ja immer noch zurückgeblieben, so wie man die Bilder im Fernsehen sieht oder was. Das heißt, wir versuchen uns dann schon so zu geben als die gebildeten Leute und dass es auch keine Unterschiede gibt zwischen mir und dem Schulkollegen oder dem Mitstudenten oder was. Daher ist es schon schwierig, traditionsbewusst zu sein und gleichzeitig aber auch ein moderner, studierender Mensch zu sein. Also ein bestimmtes Ideal wäre schon, dass die Leute, wenn sie mich sehen, nicht unbedingt sofort erkennen, dass ich, natürlich sieht man, ich bin ein schwarzer Mensch, das heißt, man weiß, ich habe gewisse Wurzeln, die in Afrika liegen, aber nicht unbedingt mich einordnen können. Ich weiß aus Erfahrung, dass Leute, die ein Auge dafür haben, direkt sehen, ob ich hier lange zur Schule gegangen bin oder nicht. Ob ich jetzt ein moderner Afrikaner bin oder ein traditioneller Afrikaner. Das letzte Mal, wo ich in Köln hier war, das war vor einem Monat, da war ich mit einem weißen Freund unterwegs und wir wollten wieder zurück nach Dortmund fahren. Und da kam ein junges Mädchen, eine Halbschwarze, auf mich zu und fragte mich, ob ich ein Ticket habe und sie bis Bochum mitnehmen kann. Und sie sprach mich auf Deutsch an. Auf dem Rückweg, als wir dann so ins Gespräch gekommen sind, gab sie zu, dass sie mich, dass sie erkannt hat, dass ich einer der moderneren Schwarzen bin. Am Klamottenstil, überhaupt so. Was mich da schon so stört, ist daran, jetzt noch erkennt man bei den Afrikanern noch diesen Unterschied, ob jemand jung hier hingekommen ist und zur Schule gegangen ist, also zur weiterführenden Schule oder halt am Studieren ist, erkennt man direkt auf Anhieb, weil er in einer gewissen Art angezogen ist. Zurzeit sind Vans-Schuhe sehr in. Das ist ein Skaterschuh. Wenn man einen Afrikaner sieht, der diesen Schuh trägt oder diese Marke trägt, ist das schon so ein Anzeichen dafür, dass er moderner ist oder ein bisschen westlicher ist. Wohingegen man bei dem anderen, bei dem bisschen unmoderneren Afrikaner dann sieht, dass er Primark, dass er Schuhe von Primark anhat. einen Laden mit billigeren Schuhen. Man sieht direkt, da ist keine Marke drauf. Das heißt, es ist ein billiger Schuh, der nicht teuer ist. Wohingegen der Vans-Schuh natürlich überteuert ist. Wenn ich Menschen treffe, die meiner Meinung nach sehr gebildet sind, rede ich gerne mit ihnen über solche Themen, um einfach ihre Meinung zu erfahren. Um auch dann vielleicht auch mit mir selbst zu vergleichen und zu sehen, wo ich richtig liege, wo ich falsch liege. Und einer dieser Menschen hat mir mal gesagt, er erkennt einen modernen oder einen gebildeten Afrikaner daran, dass er die Haare kurz geschnitten hat. Denn es sieht einfach in einem Anzug, wenn man einen Anzug anhat oder sich vernünftig angezogen hat, sieht es einfach scheiße aus, wenn man dann Rasterzöpfe oder Dreadlocks oder was hat. Und zum Teil muss ich ihm zustimmen. Es ist schwierig, wenn man Afrikaner ist und Anzug trägt, jeden Tag zur Arbeit oder sonst wie, seine Haare nicht kurz zu haben. Deshalb ist das schon ein Indiz dafür. Aber zum Beispiel sehe ich in letzter Zeit sehr viele Deutsche auch, die auch irgendwie ein bisschen ausgefallener sind, vernünftige Jobs haben, gute Jobs haben. Und bei dem Afrikaner stört mich das nur, weil dieser Unterschied einfach sehr, sehr groß ist zu dem, also von dem modernen Afrikaner zu dem nicht modernen Afrikaner, ist dieser Unterschied einfach sehr groß. Der Bush-Afrikaner und der moderne Afrikaner. Obwohl ich es natürlich nicht will, dass die Leute mich kategorisieren, bin ich aber meiner Meinung nach der Typ, der durch die Welt irrt und alle Menschen, egal ob Deutsche, Türken, Afrikaner, sofort in eine Schublade steckt, sobald er sie sieht und die Klamotten, die sie anhaben, sieht, habe ich die schon in eine Schublade gesteckt. Das stört mich sehr, aber das kommt meiner Meinung nach daher, dass ich immer oder sehr, sehr oft versuche, nicht als dieser typische Afrikaner dazustehen. Ein Beispiel ist, früher vor 10 Jahren, wenn man in die Dönerbude gegangen ist, den ersten Namen, den man dann von dem Dönerverkäufer gehört hat, oh, Amokachi, das ist einer der ersten schwarzen Fußballer, der in der Türkei gespielt hat. Und ich wusste das natürlich auch zu nutzen. Wenn ich gesagt habe, ja, Amokachi, sehr guter Spieler, habe ich sofort viel, viel mehr Fleisch auf meinen Döner bekommen. Früher war das noch witzig, aber wenn man dann erwachsener wird, ist das dann nicht mehr so lustig. Man realisiert dann, dass die Leute vieles damit verbinden. Ob jetzt positiv oder negativ halt auch. Meine Mutter ist auf jeden Fall hier zufrieden, denn seit ich hier bin, war meine Mutter eigentlich immer am Arbeiten. Sie ist eine Putzfrau. Sie putzt. Und es war nie so, dass sie zu Hause saß und gesagt hat, boah, ich habe jetzt keinen Bock zu arbeiten oder ich will nicht arbeiten. Und ich glaube, daher habe ich so diese Haltung, dass wenn der Deutsche an sich sieht, dass der Afrikaner oder egal welcher Ausländer sich bemüht, hier zurechtzukommen, und auch sich, dieses Anpassen ist immer so ein blödes Wort, weil warum soll sich jeder Mensch irgendein Ding anpassen oder irgendetwas anpassen? Aber einfach, dass sie für ihren Unterhalt selbst sorgen will oder selbst sorgen muss und nicht irgendwie zum Amt rennt, dann hat, glaube ich, kein Deutscher irgendwas, wenn er natürlich ein vernünftiger Mensch ist und soweit intelligent, dass man sich mit ihm unterhalten kann, denke ich, wird kein Deutscher sagen, ich will, dass die Ausländer rausgehen. Weil meine Mutter hat bisher immer gearbeitet und sie hat natürlich auch Rassismus erfahren. Aber sie ist auch im Grunde genommen, wenn ich sie frage, wenn jemand anders sie fragt, ganz positiv gestimmt, was Deutschland so angeht. Denn wir haben ja auch noch in Ghana immer noch Familie, die ja auch nicht so ist, dass sie reich sind dort in Ghana. Das heißt, sie unterstützt auch immer noch gewisse Familienangehörige in Ghana. Und sie weiß auch, wenn sie nicht hier in Deutschland wäre und einfach in Bezug oder im Vergleich gut Geld kriegt, dass sie dann die Familie auch nicht unterstützen könnte. Deswegen, was soll man dann jetzt sagen, Deutschland ist scheiße oder so? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, die Zeit, als meine Mutter hierhin kam, dass sie nicht zur Schule gegangen ist hier, dass sie die Sprache nicht so beherrschte und überhaupt ihre Möglichkeiten begrenzt waren und mich da so sehe, wenn ich das mal vergleiche, Ich darf überall hin. Ich habe nicht so viel Angst, überall hinzukommen, weil ich weiß, dass ich mich mit den Leuten auseinandersetzen kann. Ich weiß, was für Bilder die Deutschen im Kopf haben, wenn sie mich sehen. Und ich kann mich sehr gut in den Deutschen hineinversetzen. Das heißt, ich muss keine Angst haben vor irgendwas, was ich nicht kenne. Deswegen muss ich keine Angst haben, irgendwie Fehler zu machen. Wenn ich Fehler heutzutage mache, dann muss ich sie nur mir selbst anschreiben. So. Und meine Mutter oder die ältere Generation wusste ja nicht unbedingt, mit wem sie es zu tun hat. Also ich habe es auch ganz früher, ich weiß noch, kurz nachdem ich hier war, stand ich irgendwann an der Bushaltestelle, habe auf den Bus gewartet. Dann kam eine deutsche Oma dann zu mir, ach, wie geht's dir denn? Und hat mir irgendwie 5 Mark oder was zugesteckt. Da habe ich da auch mir so Gedanken gemacht, hä, so, warum das jetzt? Wahrscheinlich hat sie gesagt, oh, der arme Junge, der braucht irgendwie Essen oder keine Ahnung. Da habe ich mich noch drüber gefreut. Aber heutzutage, wenn ich so darüber nachdenke, denke ich so, oh, die Oma hatte wohl die Bilder aus dem Fernsehen im Kopf, der arme Neger hat nichts zu essen, muss ich ihm ein bisschen Geld zustecken oder was. Aber bei mir überwiegen einfach die positiven Sachen, weil ich denke, dieses Negative wird es immer geben. Ich habe auch schon viele Omas und Opas draußen gesehen, die dich einfach anrempeln, ohne irgendwas zu sagen, weil die sich genervt fühlen, dass irgendein Schwarzer neben denen herläuft oder sonst was. Aber auch die kann ich verstehen. Denn wenn ich jetzt 80 bin und mir so vorstelle, wenn die wohlbehütet aufgewachsen sind in ihrem Stadtteil, wo sie ihr Häuschen hatten, die hatten ja nie was mit Schwarzen zu tun. Und die Bilder, die sie im Fernsehen sehen, wenn sie es sehen, sind irgendwelche Buschmänner, die da rumlaufen und am Rumschreien sind. Und wenn ich dann drüber nachdenke, so, boah, er hat nie mit Schwarzen zu tun gehabt. Er hat nie wirklich sich damit auseinandergesetzt oder sich auseinandersetzen müssen damit. Und dann sieht er diese negativen Bilder, dass die Ausländer dann hier irgendwie Stress machen oder sich prügeln und sonst was. Dann ist es ganz natürlich, dass die dann ein paar Vorbehalte haben. Nur das Ding ist, was nicht so positiv stimmt, ist, alle, aber wirklich auch alle, die mich persönlich kennengelernt haben oder sich mit mir unterhalten haben, habe ich nie irgendeinen Deutschen erlebt, der mir gesagt hat, hör zu, ich mag dich nicht oder ich habe irgendwie irgendwas gegen dich. Egal, wo ich hingekommen bin, ich habe natürlich auch Rassismus erlebt und erlebe es hin und wieder immer noch, aber meistens, wenn ich Deutsch sprechen konnte, kam mir nur Positives entgegen. Ich spiele Fußball und da ist es, trifft man sehr viele Leute, kommt man sehr viel rum und man trifft vor allen Dingen auch diese älteren Deutschen, diese älteren Männer, die auf den Fußballplatz gehen, sich schön Bierchen mal trinken und sich nur so ein Amateurfußballspiel mal angucken wollen. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ältere Männer mich beleidigt haben oder was. Was macht denn der Schwarte da? Das sind jetzt nicht übertriebene Sachen. Es ist auch schon vorgekommen, dass jüngere Deutsche mich beleidigt haben als Neger. Aber bei den älteren Menschen habe ich schon so, was, der Schwarte da, er ist ja nur am Faulen, hol ihn runter und sonst solche Sprüche. Aber sobald wir nach dem Spiel aus der Kabine rausgekommen sind und die zufällig vielleicht mit mir ins Gespräch gekommen sind und gemerkt haben, dass ich Deutsch kann, oh, du kannst ja sehr gut Deutsch, mein Junge. Ja, dann war ich plötzlich ihr Junge. Dann war das plötzlich so, dass das alles ein bisschen aufgelockert war und plötzlich mir wirklich nur Sympathie entgegenschwappte. Aber also, es ist einfach so, wenn man schwarz ist, auch bei den jungen Menschen ist das so, die sehen die Sportler im Fernsehen, die Schauspieler im Fernsehen und haben halt, wie gesagt, diesen modernen Schwarzen vor Augen. Es ist wirklich so, davon bin ich fest überzeugt, es gab noch nie eine bessere Zeit, um schwarz zu sein hier in Deutschland als heutzutage. Weil in der Schule ist es auch so, wenn man sportlich begabt ist oder was, hat man schon Sympathiepunkte. Wenn man dann noch dazu gut Deutsch spricht, hat man ja nur Positives, also hat man ja nur Vorteile den deutschen Kindern gegenüber. Ich kann alles, was die auch können, plus, dass ich was anderes noch kann, was die nicht können. Meine eigene Sprache sprechen. Ich kenne eine eigene Welt sozusagen. Ich weiß, wie es in Ghana ist, wie es in Afrika ist. Ich weiß es tatsächlich, nicht nur aus dem Fernsehen. Die Lehrer kümmern sich insbesondere um mich oder haben ein besonderes Auge auf mich. Kann natürlich auch negativ sein, aber ich kann ja gut Deutsch, deswegen kann ich mich mit denen auseinandersetzen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es noch nie in der Zeit überhaupt eine bessere Zeit gegeben hat, um Afrikaner zu sein hier in Deutschland. Wenn ich, okay, vorausgesetzt, ich kann gut Deutsch.